Sie hören Domradio, der Tag. In Pakistan feiert die Opposition heute einen Sieg für den Rechtsstaat, denn der Protest tausender Anwälte und politischer Aktivisten hat offenbar gefruchtet. Die Regierung will die Hauptforderung der Demonstranten erfüllen und den obersten Richter Chaudhry wieder einsetzen. Nach dieser Ankündigung lenkten dann auch die Protestanten ein und unterbrachen ihren langen Marsch nach Islamabad. Zum Thema bin ich jetzt verbunden mit Konrad Schetter vom Zentrum für Entwicklungsforschung an der Universität Bonn. Hallo Herr Schetter.
Guten Tag.
Wie schätzen Sie das denn ein? Ist das jetzt wirklich ein Sieg für die Demokratie in Pakistan?
Also es zeigt sich auf jeden Fall, dass es in Pakistan Sinn macht, den Druck der Straße zu erhöhen, um auf die Regierung Einfluss zu nehmen. Ja, man kann auf jeden Fall sagen, dass dies erst einmal ein Sieg auch für die Demokratie ist. Allerdings macht er sich hier in Einzelpersonen fest, an dem eben genannten Richter Chaudhry. Es ist sozusagen keiner eben nicht verbunden, dass sich nun die Institutionen, die ganzen Spielregeln in Pakistan ändern.
Es gab auch schon vorsichtige Stimmen, die gesagt haben, noch ist er ja nicht wieder im Amt. Glauben Sie, dass da noch Komplikationen auftreten könnten?
Also nun, ich denke, dass hier die pakistanische Regierung an sich nicht mehr zurück kann, sondern Chaudhry wirklich in das Amt wieder einsetzen muss. Die Frage ist sicherlich, inwieweit wirklich Chaudhry dann freies Spiel hat, die Dinge umzusetzen und anzugehen, die er gerne machen würde.
Pakistans aktueller Präsident Zardari muss ja befürchten, dass der unabhängige Richter Chaudhry ein Amnestiegesetz aufheben wird, von dem er selbst profitiert hatte. Könnte das jetzt seine Wahl zum Präsidenten in Frage stellen?
Absolut. Das kann man auf jeden Fall sagen. Chaudhry ist nun mal jemand, der immer seinen eigenen Weg gegangen war, der einer der wenigen im pakistanischen Ämtern, der als absolut nicht korrupt gilt, als jemand, der wirklich für die Zivilgesellschaft, für ein modernes System steht und immer eben seinen eigenen Weg gegangen ist. Er hat eben damals eine Klage gegen Zardari veranlasst und ist sicherlich einer, der diese Frage wieder aufkeimen lässt, inwieweit Zardari sozusagen hier wieder vor dem Gericht zitiert wird. Und das kann die Präsidentschaft von Zardari kosten.
Als was für ein Präsident hat Zardari sich denn in den vergangenen Monaten gezeigt?
Also auf der einen Seite muss man sagen, er hat sich doch aktiver gezeigt, als die meisten meinten. Er gilt in Pakistan als Mr. 10%, als Mr. 10%, also das, was darauf anspielt, dass er sozusagen kaum einen Korruptionsfall gibt, in den er nicht verwickelt war. In dem Bereich hat er sich in den letzten Monaten zurückgehalten, aber er hat auch gezeigt, dass er sich aufgrund der doch enormen Probleme, die Pakistan hat, mit Taliban, mit dem sehr starken Militär im Land und mit der Armut, dass er sich hier an sich nicht in der Lage sah, hier eine positive Trendwende einzuleiten.
Glauben Sie denn, dass sein schärfster Gegenspieler, der Oppositionschef Sharif, der bessere Präsident wäre?
Das kann man nicht sagen. Beide, sowohl Nawaz Sharif wie auch Zardari, stammen an sich aus einem Klientel, das an sich mehr oder weniger die reichen Landbesitzer darstellt. Das heißt, sie stehen beide eigentlich nicht für eine moderne Gesellschaft, sondern sie stehen an sich beide an sich für Klüngelwirtschaft, für an sich die traditionelle Politik. Und das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Punkte, dass hier eben sehr viele Pakistanis eine Trendwende fordern, indem sozusagen neue Akteure hier an die Macht kommen, die eben für eine Modernisierung des Landes stehen.
Gibt es denn da Kräfte, die sich anbieten würden?
Ich denke mittlerweile schon. Die haben sich an sich in den letzten 20, 30 Jahren entwickelt. In den Großstädten wie Lahore, Karachi oder Islamabad findet man mittlerweile doch sehr viele junge Pakistanis, die teilweise auch in England oder Amerika zur Universität gegangen sind, die westlichen Werten gegenüber sehr aufgeschlossen sind, die an sich eben gerade eine eher moderne Werte, moderne Rechte einfordern.
Das wäre ja auch angesichts der Tatsache sehr, sehr wichtig, dass Pakistan eine Atommacht ist und natürlich auch mit Blick auf die schwierige Situation im Nachbarland Afghanistan, wo die Taliban eben Pakistan auch als Rückzugsgebiet nutzen. Wie sehen Sie vor diesem Hintergrund die Zukunft der Atommacht Pakistan?
Also ich denke, dass Pakistan sicherlich in den nächsten Jahren eine enorme Herausforderung für die gesamte Weltpolitik darstellen wird. In Pakistan spitzen sich an sich viele globale Konflikte gegenwärtig zu. Wir haben eben auf der einen Seite diese starke demokratische Bewegung, auf der anderen Seite eben auch diese Talibanisierung, gerade entlang der westlichen Grenzregion, wo mittlerweile eben schon die Scharia wieder eingeführt wurde. Auf der anderen Seite haben wir eine enorme Spanne zwischen einer kleinen, sehr reichen Schicht Gewicht und eben einer der großen Armut der Bevölkerung. Dann kommt die Atommacht dazu, dann eben eine der stärksten Militärmächte der Welt. Also hier ein Militär, das wirklich sehr fest im Sattel sitzt. Auf der anderen Seite eben wiederum Bevölkerungsgruppen, die Demokratie für sich einfordern. Dann eben die ungeklärten Grenzkonflikte mit Afghanistan, mit Indien, der Kaschmir-Konflikt sei hier angesprochen. Belutschistan kommt dazu. Also eine Fülle von Konflikten, in der man immer das Gefühl hat, dass der Staat verliert die Kontrolle hierüber, das droht die Kontrolle hierüber zu verlieren. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass Pakistan trotz all dieser Konflikte in den letzten Jahren immer wieder gezeigt hat, in der Lage zu sein, doch mit diesen Konflikten umzugehen und hier immer wieder Etappen anzustreben, in denen doch immer wieder eine Entspannung in Sicht ist. Auf jeden Fall bleibt Fakt, dass die internationale Gemeinschaft hier in den nächsten Jahren doch sehr stark an Pakistan interessiert sein muss, an den Dingen, die in diesem Land geschehen.
Welche Möglichkeiten hat denn die EU, hat Deutschland ganz konkret demokratische Kräfte, stabilisierende Kräfte in Pakistan zu stärken?
Dies ist sehr, sehr schwierig. Ich denke, was man hier machen kann, sind in sich eher Dinge, die auf einer Mikroebene stattfinden. Das heißt, dass man Pakistanis nach Deutschland einlädt zur Ausbildung, ihnen hier westliche Werte nahe bringt, auf der anderen Seite eben dann auch kleinere Projekte in Pakistan fördert. Dies auf einer großen Ebene zu versuchen, ist in Pakistan sinnlos. Hier hat die pakistanische Regierung immer sehr stark gezeigt, dass sie genau wissen, was sie wollen und sich doch nicht allzu sehr hineinreden lassen. Deshalb kann man hier an sich den Europäern wie den Deutschen immer nur anraten, doch sehr, sehr vorsichtig zu sein und wirklich an den kleinen Rädern zu drehen und eben nicht an den großen. Dies hat sich in den letzten Jahren immer wieder als kontraproduktiv herausgestellt.
Vielen Dank an Konrad Schetter vom Zentrum für Entwicklungsforschung der Uni Bonn für diese Einschätzungen. Wir haben gesprochen über die aktuelle Lage in Pakistan, wo die Regierung sich dem Druck der Demonstranten gebeugt hat und den unabhängigen Obersten Richard Chaudhry wieder eingesetzt hat.